Wir steigen gleich ein mit Lemma 6L. Das ist das Lemma von Gauss. Es gibt mehrere Lemmata von Gauss. Es gibt nachher noch einen Satz von Gauss. Gauss hat halt viel gemacht. Nicht nur da, sondern auch anderswo. Und immer dann, wenn ich es wichtig finde, seinen Namen dazu erwähnen, schreibe ich mir dazu. Warum ist heute ein spannender Tag und warum haben wir viel vor? Weil wir heute mit Kapitel Römisch 2 fertig werden. Wir machen das jetzt. Noch ein paar Resultate über Polynome. Dann sind wir durch. Ab nächster Woche machen wir Zahlentheorie. Und wenn wir damit fertig sind, sind wir auch fertig. Ich habe nichts weiter für heute vorbereitet. Wir machen jetzt diese letzten paar Resultate über Polynome und dann haben wir Feierabend. Einverstanden? Einverstanden? Sehr gut. Okay. Los geht's mit Lemma 6L. Endspurt beim Thema Polynome. Dazu brauchen wir einen Faktorialen Rekursiv. Wir finden also einen interessanten GGT all der Koeffizienten gemeinsam, der keine Einheit ist, in einem Ring. Und dann benutzen wir einen solchen GGT, einen irreduziblen Teil davon, und arbeiten damit und versuchen, einen Widerspruch zu finden. Das ist jetzt der Plan. Also Widerspruchsbeweis, unser Schlüsselwort dafür ist angenommen. Angenommen, P mal Q. Nämlich ein GGT all der Koeffizienten des Polynoms P mal Q, der keine Einheit ist. Und da wir in einem faktoriellen Ring sind, haben Elemente, die nicht Null sind und keine Einheit, irreduzible Teiler. Das ist die Eigenschaft FR1 von faktoriellen Ringen. Über R wollen wir noch etwas festhalten. In faktoriellen Ringen sind nämlich irreduzible Elemente immer prim und umgekehrt. Das heißt, dieses kleine R ist jetzt auch prim. Und das Lemma, was wir da zitieren, ist Lemma 3.16. P mal Q an. Und zwar möchte ich möchte eine Wahl treffen und ich mache gleich einen Schmierzettel, der erklärt, wie das funktioniert. Wir wählen jetzt I und J wie folgt. I ist ein Element aus der Menge 0 bis M. Koeffizienten a0 bis hin zu ai-1 von r geteilt werden in r, aber ai nicht. Frage?
Wir haben noch eine Frage. Wer keine Einheit ist, bezieht sich auf das d, oder?
Ja, seien dann d aus r ein dgt aller Koeffizienten von p mal q, der keine Einheit ist, und sei dann r aus r ein irreduzibler Teiler von d. Ja. Danke für die Frage. Hier sei so, dass a0 bis hin zu ai-1 durch r teilbar sind in r, aber ai nicht. Sowas gibt es, denn wenn die alle durch r teilbar wären, dann wäre ja p nicht primitiv. Aber nach Voraussetzung ist p primitiv. Und jetzt wählen wir ein j, dann machen wir das so ähnlich für q. J kommt aus der Menge 0 bis m. Und ist so gewählt, dass d0 bis dj-1 durch r teilbar sind. In r. Aber a, nee, nicht a, b. Aber bj nicht. Und auch hier, das gibt es, denn wenn all diese Koeffizienten bis hin zu bm durch r teilbar wären, dann wären die ja alle durch ein irreduziges Element teilbar und dann wäre das Polynom nicht primitiv. Aber P und Q sind nach Voraussetzung primitiv. Und jetzt möchte ich mal kurz illustrieren, wie man das macht. Man guckt also nach, wenn A0 durch R teilbar ist und A1 nicht, dann setzt man halt I gleich 0. I gleich 1, Entschuldigung. I gleich 1. Wenn A0 schon nicht durch R teilbar ist, dann setzt man I gleich 0 und ist fertig. Ansonsten guckt man halt von vorne, wie lange bin ich durch R teilbar, irgendwann stoppt das und dann wähle ich mir mein I und mein J entsprechend, genauso wie dies. Beispiel, warum brauchen wir das? Wir gucken uns gleich den Koeffizienten an von P mal Q, der zum Exponenten I plus J gehört. Sei also jetzt C I plus J der Koeffizient von P mal Q für x hoch i plus j. Und ich mache hier ein Beispiel, damit Sie sehen, worauf ich hinaus will. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass i gleich 1 ist und j gleich 2. Dann wäre also der Koeffizient, den wir uns angucken, c3. Und wir überlegen uns mal kurz, wie man den kriegt. Wie kriegt man im Produkt p mal q den Koeffizienten für x hoch 3? Da müssen wir jetzt im Kopf die Polynome p mal q kurz hinschreiben und überlegen, wie die Multiplikation funktioniert. Und dann sehen wir, das ist a0 mal b3 plus a1 mal b2 plus a2 mal b1 plus a3 mal b0. Man muss ja diejenigen Koeffizienten raussuchen, die bei x hoch 0 bzw. x hoch 1, x hoch 2, x hoch 3 stehen und dann so kombinieren, dass die Potenz bei x immer genau 3 ergibt. Und auf die Art und Weise ergibt sich der Koeffizient c3 von p mal q. Das ist jetzt ein Beispiel, damit Sie sehen, was ich als nächstes machen möchte. Ich möchte einen Trick anwenden. Und dieser Trick führt uns zum Widerspruch. C3 ist ein Koeffizient von p mal q. Alle Koeffizienten von p mal q sind durch r teilbar. Das heißt, r teilt c3. Das merken wir uns jetzt. I und J waren so gewählt, dass die darunter liegenden Koeffizienten auch durch R teilbar sind. Das heißt, A0 ist durch R teilbar und damit ist dieses Zeug durch R teilbar. J ist 2, das heißt, B1 ist durch R teilbar, also das hier. Und B0 ist auch durch R teilbar, also das hier. Das heißt, in dieser ganzen Gleichung sind jetzt ziemlich viele Leute durch R teilbar, nämlich dieses Teil, dieses Teil, dieses Teil und dieses Teil. Das Einzige, wovon wir noch nichts wissen, ist das hier, A1 mal B2. Da haben wir keine Informationen. Aber wenn alle anderen Summanden durch R teilbar sind, dann muss der übrig gebliebene Summand auch durch R teilbar sein. Das sind einfach Teilbarkeitsregeln. Das heißt, durch diesen einfachen Trick mit dieser Wahl von I und J haben wir es geschafft, rauszukriegen, dass das, was hier steht, durch R teilbar ist. Und das ist der Witz bei dem Argument, was jetzt kommt. Das war ein Beispiel und ich schreibe das jetzt allgemein hin für I und J, so wie wir sie gewählt haben. Wie schreibt man den allgemeinen Koeffizienten hin? Na, was haben wir hier gemacht? Wir haben die Koeffizienten kombiniert, bei denen die Indizes in der Summe 3 ergeben. Das machen wir jetzt hier auch. Ci plus j ist die Summe über die Produkte von Koeffizienten as mal bt, derart, dass die Summe von s und t genau i plus j ergibt. Das war vorher unsere 3. Das heißt, s plus t ist dasselbe wie i plus j. Und dann multiplizieren wir das alles so aus. Und jetzt funktioniert der Trick genau wie gerade im Beispiel. Immer wenn hier unten bei S etwas steht, was kleiner ist als I, dann ist das ganze Teil hier durch R teilbar. Immer wenn bei T etwas steht, was kleiner ist als J, dann ist auch wieder der Term durch R teilbar. Und Ci plus J ist auch durch R teilbar. Auf der rechten Seite bleibt dann genau ein Objekt stehen, so wie hier. A1 mal B2, so bleibt hier AI mal BJ übrig und dann schließen wir, dass das auch durch R teilbar sein muss. Und das folgt aus dieser ganz geschickten Wahl von I und J. Verstehen, Gesundheit. Hat das kleine Beispiel mit C3 geholfen, um die Idee zu verstehen, was wir da machen? Okay. Dann haben wir schon das erste Lemma geschafft. Dann kommt jetzt das nächste. Das nächste Lemma gibt uns was an die Hand, um zwischen Irreduzibilität über einem Ring und Irreduzibilität über einem dazugehörigen Quotientenkörper hin und her zu wechseln. Das ist für uns in der Praxis häufig wichtig, wenn wir Polynome mit ganzzahligen Koeffizienten betrachten. Da können wir dann nämlich Z und Q benutzen, beide, also sowohl den Ring Z als auch den Körper Q, um Irreduzibilität zu prüfen. Ich glaube, ein paar Voraussetzungen kann ich einfach behalten. Das wird jetzt Lemma 6. Nee, es wird Satz. Oh, Satz 6. Aber ein paar Sachen bleiben genauso, wie sie sind. Wir brauchen immer noch einen faktoriellen Ring. Wir brauchen immer noch P. Und der Rest ändert sich. ja, genau. Und weil der Satz so wichtig ist, wollte ich da noch ein fettes rotes Ausrufezeichen dran machen. Das mache ich gleich mal. Primitives Polynom P, sonst wird das falsch, auch irreduzibel in Kx ist und umgekehrt. Vorsicht, Vorsicht, Warnhinweis, das ist ein Satz für primitive Polynome, den Sie nicht einfach auf beliebige Polynome anwenden dürfen. Da kommt Käse raus. Jedenfalls manchmal. Gut, wir fangen an damit, dass P irreduzibel in Kx ist und zeigen, dass P dann auch irreduzibel ist in Rx. Wir fangen also an mit der Richtung von rechts nach links. Wir wollen zeigen, dass P irreduzibel in Rx ist, das heißt, wir gucken unsere Checkliste an. Kann es sein, dass P das Nullpolynom ist? Nein, denn P ist irreduzibel in Kx, also nicht das Nullpolynom. Kann es sein, dass P eine Einheit ist? Na, wenn P eine Einheit wäre in Rx, dann wäre es ein Ringelement, ungleich 0, also wäre es auch ein Körperelement ungleich 0 und damit eine Einheit. Geht auch nicht. Das heißt, P ist weder eine Einheit noch 0 in R. Polynomring Kx drin, weil R in K liegt. Das heißt, diese Polynome leben auch in Kx und dann ist es eine Faktorisierung, die auch in Kx lebt. Aber in Kx ist p irreduzibel. Das heißt, dass Q1 und Q2 als Polynome in Kx ist p irreduzibel. Das heißt, als Zerlegung in Kx dürfen nur Polynome vorkommen, die zu p assoziiert sind oder die Einheiten sind. Okay. Wie unterscheiden sich eigentlich Einheiten und Assoziierte in Rx bzw. Kx? Na, der Unterschied kommt dadurch zustande, dass manche Elemente von R in R keine Einheiten sind, aber in K schon. Dadurch kommt der Unterschied zustande. Da müssen wir noch einmal hingucken. Wir betrachten also den ersten Fall. Q1 ist eine Einheit. In Kx, dann liegt Q1 in K, aber Q1 ist ja auch in Rx, also liegt es jetzt in K und gleichzeitig im Polynomring Rx und das geht nur, wenn Q1 in R liegt. Vom Grad 0, es ist nicht das Nullpolynom, denn P ist ja nicht das Nullpolynom. Aber P war als primitiv gewählt. Das heißt, es kann da keinen Teiler geben in Rx, der in R liegt und der keine Einheit ist. Ansonsten wäre das so, als wenn wir ein Polynom hätten in Zx, was nochmal durch 2 teilbar ist. Also durch etwas, was keine Einheit ist. Das geht aber bei primitiven Polynomen. Das heißt, jetzt argumentieren wir einfach weiter. Da P primitiv ist, muss dann dieses Q1 auch in R eine Einheit sein. Das ist also einfach nur ein Ringelement, was im Ring multiplikativ invertierbar ist. Naja, und dann ist Q2 assoziiert zu P. Mache ich das gerne nochmal verstärkt und vertieft mit noch mehr Kommentaren dazu. Das war die eine Richtung. Wir haben jetzt gezeigt, dass alle Teiler von P in Rx Einheiten sind oder aber zu P assoziiert. Und damit kommen wir zur zweiten Beweisrichtung. Jetzt beginnen wir auf der linken Seite. Achso, vielleicht schreibe ich noch einen Schlusssatz hin. orientieren und wollen die Irreduzibilität in Kx zeigen. Das schreibe ich jetzt nur kurz in Klammern dahinter zu zeigen, irreduzibel in Kx. Und wieder fangen wir damit an, dass wir die Checkliste abarbeiten. Kann es sein, dass P das Nullpolynom ist? Nein, dann ist es irreduzibel in Rx. Kann es sein, dass es eine Einheit ist in Kx? Naja, wenn es in Kx eine Einheit ist und gleichzeitig in R liegt, das können wir uns ja mal angucken. Genau, es ist ja in Rx keine Einheit. Wenn es eine Einheit wäre in K, dann würde es ja auch wieder in, also wenn es eine Einheit wäre in Kx, würde es ja wieder in K liegen, aber gleichzeitig liegt es in R, denn das Polynom ist ja aus Rx gewählt. Und dann liefert wieder die Primitivität, dass das Polynom auch in dem Ring eine Einheit sein muss. Wenn es das nicht wäre, dann wäre es ein Ringelement, das keine Einheit ist, und als GGT aller Koeffizienten hätten wir dann das Polynom selber, es ist ja konstant. Aber primitive Polynome, die konstant sind, können nur Einheiten sein. Dann ist P nicht 0, schreibe ich mal wieder kurz. Falls P eine Einheit in Rx ist, eine Einheit in Kx ist, falls P eine Einheit in Kx ist, liegt es in K, denn die Einheiten im Polynomring sind ja die Einheiten des Körpers und das sind alle Elemente außer 0, also genau die Polynome vom Grad 0. Dann liegt P in K, also in R, denn es liegt in K und auch in Rx, das Argument hatten wir schon. Und da P primitiv ist, muss es dann da eine Einheit sein. Starren da kurz drauf. Was wissen wir alles? Q2 kommen aus Rx und sind primitiv. Das Lemma von Gauss sagt, dass das Produkt dann auch primitiv ist. Bingo. Weiterhin haben wir hier eine Darstellung eines Polynoms P mit etwas aus Rx und so einem Vorfaktor davor. Was hinten steht, ist primitiv. Und Teil C des gleichen tollen Lemmas sagt dann, was hier vorne steht, kommt aus dem Ring R. Das heißt, wir haben auf einmal ganz viele Informationen. Und die werden wir gleich benutzen. Ich das am besten mache. Naja, das hier ist jetzt ja insgesamt eine Darstellung von P in Rx. Hier steht ein Element aus R, hier stehen Polynome aus Rx. Das lebt also alles im Polynomring Rx. Und P ist nach Voraussetzung, die da oben steht, in Rx irreduzibel. Das heißt, dass wir jetzt die Irreduzibilität in Rx endlich benutzen können und dann wissen wir, dass diese beiden Polynome, die hier vorkommen, Q1 und Q2, dass die Einheiten sein müssen oder aber zu P assoziiert. Ich schreibe es mal so hin, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist aus R mal Q1 mal Q2 ist eine, ich schreibe mal Faktorisierung, Polynomring Rx. Und dort in Rx ist P irreduzibel nach Voraussetzung. Also haben wir jetzt zwei Fälle, denn Q1 und Q2 können jetzt nur Einheiten sein oder zu P assoziiert. Erster Fall, Q1 ist eine Einheit. Thank you. Element und nicht 0, also eine Einheit. Q2 ist jetzt ein Ringelement, was invertierbar ist, multiplikativ. Das Produkt ist dann ein Körperelement, was nicht 0 ist, also eine Einheit. Und dann ist S2 eine Einheit in Kites. Das Eisenstein-Kriterium ist ein klassisches, wunderschönes, einfach anzuwendendes Kriterium für Irreduzibilität. Kann man super benutzen bei ganzzahligen Polynomen. Und da gibt es mehrere Versionen von. Ich habe mich jetzt entschieden, in der Vorlesung eine ziemlich allgemeine Version zu beweisen. Einen Spezialfall gibt es als Übungsaufgabe und ich habe die mitgebracht. Die ist nämlich in Serie 9, die Sie noch nicht kennen. Aber Sie können jetzt schon mal einen Blick riskieren, wie Serie 9 aussehen wird. Und da ist diese Aufgabe drauf. Ich mache das mal an und dann wische ich. Dann können Sie schon mal gucken, wie das aussieht, hoffentlich. Beamer, rede mit mir. Ha, ha. Man würde ja denken, dass das grüne Lämpchen leuchtet dann irgendwie doller, wenn er anfängt, sich zu bewegen, aber nein.
Gut, da ist doch was. Sehr schön.
Und jetzt das Eisenstein-Kriterium. Eisenstein kommt nochmal wieder. Für die, die Lust haben, im Sommersemester Zahlentheorie zu machen, mit mir, da gibt es eine Spezialvorlesung, da kommen auf jeden Fall die Eisenstein-Zahlen dran. Wir brauchen jetzt eine andere Idee, hier in diesem Beweis. Wir müssen uns im Wesentlichen darauf konzentrieren, eine Situation herzustellen, also irgendwie ein Polynom zu basteln, das die Voraussetzungen der Übungsaufgabe erfüllt, sodass wir die anwenden können. Das ist jetzt der Witz. Wir wollen gerne Aufgabe 1 auf Serie 9. Also das ist das, was ich machen möchte. Das versuchen wir jetzt zusammen. Das heißt, dass wir uns irgendwie ein Polynom basteln müssen, was so ist, wie es da in der Aufgabe steht. Wir brauchen ein primitives Polynom aus dem Polynomring Rx. Und was uns mal wieder rettet, ist Lemma 6.10. Das Lemma mit den drei Teilen, das ist das, was uns jetzt rettet und was dafür sorgt, dass wir mit ein bisschen Arbeit genau die Voraussetzungen aus der Übungsaufgabe kriegen. So, nach Voraussetzung ist P nicht das Nullpolynom. Tatsächlich ist ja sogar Hier vorne steht ja was bei... Ah, das hätte ich dazu sagen sollen. Augenblick. Der Grad soll mindestens 1 sein. Das heißt, ich muss hier noch dazu schreiben, dass das n wirklich aus n kommt und nicht aus n0. Entschuldigung, das hätte ich vorhin direkt dazu sagen sollen. Denn normalerweise bei dieser Notation erlaube ich ja, dass n aus n0 kommt. Das heißt, ein konstantes Polynom wäre auch okay. Möchte ich aber hier nicht. Ich möchte, dass da wirklich irgendwo x vorkommt. Und dann hat das Polynom Grad mindestens 1. Nach der Voraussetzung ist der Grad von p mindestens 1. Und deswegen ist p weder das Nullpolynom noch eine Einheit. Nicht das Nullpolynom. Mit den Teilern. Wir wollen zeigen, dass die einzigen Teiler von P in Kx zu P assoziierte Polynome sind und Einheiten. Und jetzt kommt Lemma 6.10. Mit Lemma 6.10 Teil A seien Q aus Rx primitiv. Und dann brauchen wir noch irgend so ein Ringelement, nennen wir es A. Genauso wie es da steht. So dass wir P schreiben können als A mal Q. Jetzt ist Q primitiv. Q hat den gleichen Grad wie P, denn wir unterscheiden sich nur um ein Polynom von Grad 0. Die Gradformel sagt dann, dass P und Q den gleichen Grad haben. Und Q ist primitiv, das bedeutet, dass wir zumindest eine Chance haben, die Übungsaufgabe anzuwenden. Wir müssen nur noch nachprüfen, ob die beiden Eigenschaften, die bei den Kullern stehen, ob die erfüllt sind.
Primelement ist. R teilt aber
C0 bis hin zu Cn minus 1 und ist prim. Sehr wichtig. Also teilt R nun B0 bis hin zu Bn minus 1. Was wäre los, wenn R Quadrat ein Teiler von B0 wäre? Dann wäre R Quadrat ein Teiler davon, also auch von C0. Ist aber Quatsch. In der Voraussetzung steht, R Quadrat teilt nicht C0. Weiter teilt R Quadrat nicht B0 in R. So, das heißt, mit ein bisschen Überlegen haben wir rausgekriegt, dass R alle Voraussetzungen erfüllt mit dem Polynom Q, die in der Übungsaufgabe stehen, und Q ist primitiv. Das heißt, wenn wir die Übungsaufgabe anwenden, kommt raus, dass Q irreduzibel ist in Rx. Wir werden sehen, ob uns das weiterhilft. Mit der Übungsaufgabe ist Q irreduzibel in primitives Polynom irreduzibel in Rx. Und Kx ist der Polynomring über den Quotientenkörper K, den wir uns hergenommen haben. Da haben wir doch heute schon mal was zu gemacht. Für primitive Polynome ist Irreduzibilität in dem Polynomring über dem Ring dasselbe wie Irreduzibilität in dem Polynomring über dem Quotientenkörper, den man sich da hergenommen hat. Aha, das heißt, Q ist jetzt auch in Kx irreduzibel. Da haben wir Satz 6,12 benutzt. Nicht 0 ist und alle Körperelemente außer 0 sind Einheiten. Das heißt, dass P und Q im Polynomring Kx zueinander assoziiert sind. Und Assoziierte von irreduziblen Elementen sind irreduzibel. Das heißt, wir sind fertig. Zum ersten Mal nicht die Checkliste durchgegangen sind für P, sondern wir haben anders argumentiert, wir haben eleganter argumentiert. Langsam wissen wir genug, dass wir nicht mehr nur mit der Definition arbeiten müssen, sondern wir können uns schöne Argumente überlegen. Thank you. wissen, ob das in QX irreduzibel ist. Wer hat eine Idee? Ist irgendwas anwendbar von dem Zeug, was wir jetzt gemacht haben? Gesichtsausdrücke sind interessant. Manche denken nach und bei einigen habe ich das Gefühl, die hoffen, dass einfach jemand anders schneller nachdenkt und sich meldet und dass ich sie nicht anspreche. Keine Angst. Ah, Idee? Richtig? Element im Ring Z. Teilt das alle Koeffizienten außer dem Leitkoeffizienten in Z? Ja, sind ja nicht so viele. Teilt das Quadrat davon den letzten Koeffizienten in Z? Nö. In Z ist 25 kein Teil davon 5. Das heißt, man kann für die Primzahl 5, für das Primelement 5 in Z, das Eisenstein-Kriterium anwenden. 5 teilt alles außer den Leitkoeffizienten, 5 Quadrat teilt nicht das letzte. Das heißt, das Ding hier ist in QX irreduzibel mit dem Eisenstein-Kriterium angewandt auf 5. Wenn Sie später, wenn Sie es ein bisschen geübt haben, wenn Sie später das Eisenstein-Kriterium anwenden, dann reicht es, wenn Sie das so kurz machen. Wenn Sie sagen, ich kann hier das Eisenstein-Kriterium anwenden mit der Primzahl. Und wenn Sie den Einsatz dazu sagen, warum das geht, dann fertig. Ganz kurz. Wir kriegen Irreduzibilität auf diese Art und Weise geschenkt. Wir müssen nichts weiter nachrechnen. Wir müssen nur hingucken. Jetzt haben wir Irreduzibilität in QX. Haben wir dann auch Irreduzibilität in ZX? Kann das nochmal jemand kommentieren? Denn das ist ja nicht notwendigerweise dasselbe. Können wir hier irgendwas sagen in diesem Fall? Es wurde schon angesprochen, ich möchte es trotzdem noch einmal ganz explizit hören. Moment, ich gucke mal, ob noch jemand anders aufgepasst hat oder es selber sich überlegt hat. Und wir sind, glaube ich, für den Moment alleine. Sie dürfen.
Genau.
Hierfür brauchen wir die Primitivität, aber da reicht es, dass das Polynom normiert ist. Normiert, voll, primitiv, fertig. Gut, noch eins? Noch eins?
Ja.
Gleiche Regeln. Wir betrachten es als Polynom in Zx und wir gucken mal. Was machen Sie? Die Koeffizienten sind nur wenig interessanter als vorher, aber immerhin ein bisschen. Ja, Sie dürfen anfangen.
Wir haben jetzt die Primzahl 2 betrachtet.
Ja.
Und 2 teilt dann 10 und 2 teilt 2 und 2 teilt 0. Aber 2 teilt nicht 1.
Okay, einverstanden. Und was ist mit 2 Quadrat?
Und 2 Quadrat 4 teilt dann nicht 10 in 2.
Richtig. Das heißt, so kriegen wir Irreduzibilität wo?
Aber die Irreduzibilität in QX.
Ja, in QX. Und dann könnte man, wenn man wollte, noch einen weiteren Schritt gehen, denn. Richtig. Nicht nur normalerweise, immer. Ja, richtig, alles richtig erklärt. Wir nehmen die Primzahl 2, dann funktioniert alles. Und weil das Polynom normiert ist, können wir dann Satz 6, 12 verwenden und haben Irreduzibilität in Qx und in Zx. Und da ist die Frage.
Da könnten wir das vielleicht eventuell einmal ausführlich aufschreiben, die ganzen Abrechnungen, die ich gesagt habe.
Ich mach's jetzt mal.
Okay, danke.
Also ja, und ich mach's auch. 2 ist Prim in Z und teilt 10, minus 2 und 0. Das sind die Koeffizienten bei x hoch 0, bei x hoch 1 und bei x Quadrat. Und der Leitkoeffizient wird nicht von 2 geteilt. 2 teilt nicht 1 in Z. Also, achso, und 2 Quadrat teilt auch nicht 10. 2 teilt nicht 1 in Z und 2 Quadrat teilt nicht 10 in Z. Also ist, ich schreibe jetzt nicht nochmal hin, dass Q ein Quotientenkörper von Z ist. Es sei denn, es geht jetzt laut und rein. Also ist mit dem Eisenstein-Kriterium, also Lemma 6, 13. Dann das Polynom irreduzibel in Qx. Ich schreibe es damit Klammern dazu. Q, Quotientenkörper von Z. Deswegen ist es dann mit Satz 6, 12 auch in Z irreduzibel. Da es normiert und da er primitiv ist, ist das Polynom, das ist irgendwie namenlos geblieben, aber gut, ist das Polynom auch. Wenn wir da eine Zerlegung hätten hinschreiben müssen mit lauter Koeffizienten, mit den verschiedenen Möglichkeiten für die Gerade, dann hätte man da 1000 Gleichungen stehen gehabt. Ja klar, kann man das machen. Aber will man das? Nee, so ist es ja viel einfacher. Man guckt einmal hin und ist fertig. Ist das in Ordnung? So ist es ausführlich genug?
Ja,
klar, sehr gerne. Ja dann, Trommelwirbel, letzter Satz im Kapitel Römisch 2. Lass mich mal was hören. Okay, jetzt kommt der Satz von Gauss. Polynomringe über faktoriellen Ringen sind selbst faktoriell. Das zeigen wir jetzt noch, das ist der Abschluss von Kapitel Römisch 2. Zum Beispiel wissen wir dann endlich, dass Zx ein faktorieller Ring ist. Das war vorher nicht klar. Einverstanden? Faktoriell sein für den Polynomring, aber in Wirklichkeit geht es auch andersrum. Das ist sogar einfach zu beweisen. Können wir vielleicht im Workshop drüber reden. Wenn der Polynomring faktoriell ist, dann ist der darunterliegende Ring auch faktoriell. Da gilt also sogar ein binarer Anwender, aber wir zeigen jetzt nur die eine Richtung, nur die schwierige. Naja, aber schwierig ist relativ. Wir wissen jetzt ja schon so viel. So wahnsinnig schwierig kann das doch nicht sein. Okay. Checkliste. Was müssen wir zeigen, um zu sehen, dass ein Ring faktoriell ist? Es muss ein Integritätsbereich sein, also kommutativ mit 1, Nullteilerfrage. Dann brauchen wir die Existenz von Zerlegungen in Einheiten und Irreduzible und wir brauchen die Eindeutigkeit von diesen Zerlegungen bis auf Reihenfolge und Assoziierte. Das alles müssen wir jetzt irgendwie erledigen. Na gut, manches kriegen wir geschenkt. Zum Beispiel ist R faktoriell, faktorielle Ringe sind Integritätsbereiche und Polynomringe über Integritätsbereichen sind selbst Integritätsbereiche. Das war Satz 6.7. Was? Ich habe irgendwie Satz 6.4 im Hinterkopf. Vielleicht habe ich gerade Quatsch erzählt. War das Satz 6.7? Moment. Nee, 6.7 war ein Lemma. Mein Gefühl war richtig. Satz 6.4. A. Sei R ein Integritätsbereich, dann ist Rx auch einer. Satz 6.4. Keine Ahnung, warum ich hier was anderes hingeschrieben habe. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt noch FR1 und FR2. Vorbereitung. Wenn wir über Zerlegungen sprechen, dann müssen wir wissen, was Einheiten sind und wir müssen wissen, was irreduzible Elemente sind. Danke fürs Nicken. Zum Glück haben wir auch da schon ein bisschen was gemacht. In Lemma 6.6 zum Beispiel haben wir uns überlegt, dass die irreduziblen Elemente aus R auch in Rx irreduzibel bleiben und wir haben uns auch überlegt, dass Einheiten bleiben. Okay, das ist ja schon mal was wert. Nicht mehr. Ich gucke nochmal, ob Lemma 6.6 stimmt. Oh ja, doch, das ist richtig. Da gab es auch zwei Teile. Wir wissen, dass R und Rx die gleichen Einheiten haben. Und dass irreduzible Elemente aus R irreduzibel bleiben. Wenn P gerade Die sind wahnsinnig schön. Satz 6, 4 Teil B sagt, die sind euklidisch. Das heißt, die sind insbesondere faktoriell. Alle euklidischen Ringe sind faktoriell, das wissen wir. Das heißt also, dass unser Polynom P im Polynomring Kx eine Zerlegung hat. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir daraus eine basteln können in Rx. Aber okay, ein Problem nach dem anderen. Dann ist Kx euklidisch. Das ist Satz 6, 4, Teil B. Also faktoriell. Was noch? Diese QIs sind primitiv. ist einfach ganz viele Informationen, die wir aus dieser Zerlegung bekommen. Und ich muss mir gleich überlegen, in welcher Reihenfolge ich die hinschreibe. Polynomen ist Irreduzibilität in Rx und in Kx das gleiche. Der war das, dieser Ausrufezeichensatz. Okay, das heißt also, dass wir jetzt das P schon mal sehr schön beschrieben haben als Element aus dem Ring mal Produkt von irreduziblen Polynomen aus Rx. Das ist doch schon mal ein Anfang für eine Zerlegung, oder? Dieses, was hier vorne steht, dieses Element aus R, wenn das selber noch nicht irreduzibel ist, dann können wir das in R zerlegen, weil R faktoriell ist und insgesamt kriegen wir dann eine Zerlegung raus. Da K in R eine Zerlegung besitzt, zeigen, dass sie sich nur um die Reihenfolge und eventuell um Einheiten unterscheiden. Falls P selber eine Einheit ist oder irreduzibel, sind wir fertig, dann haben wir nichts zu tun. Das heißt, interessant wird es erst, wenn man da wirklich mehrere Elemente braucht. Ich nehme jetzt einfach mal ganz viel Notation. Seien H, L, M, M aus N. A1 bis AK, D1 und jetzt kommt wieder so ein bisschen was, was so ist wie gerade, schreibe ich nicht alles genauso ausführlich hin. Diese Zerlegungen, die wir hier sehen, sind auch Zerlegungen oder es sind auch Faktorisierungen von P in Kx, denn das lebt ja alles in Rx und Rx ist eine Teilmenge von Kx. Das heißt, wenn wir jetzt in Kx gucken, dann werden diese Elemente A1 bis AK und B1 bis BL zu Einheiten, denn in einem Körper ist alles außer 0 eine Einheit. Und dann haben wir noch diese Qs und diese S. Und da die irreduzibel sind in Rx, sind sie auch primitiv und dann wissen wir, dass sie auch in Kx irreduzibel sind. In Kx sind A1 bis AK und B1 bis BL Einheiten. Und die ganzen Polynome sind primitiv und bleiben deswegen irreduzibel. Argument. Argument. Sei C definiert als A1 bis AK in Klammern, alles multipliziert, mal das Inverse von B1 bis BL. Im Körper können wir das machen. Die Elemente sind alle 0 und sind im Körper invertierbar. Dann ist nach der ganzen Notation von vorher Q1 bis Qn dasselbe wie C mal Entschuldigung, Q1 bis Qn mal C, dasselbe wie das Produkt S1 bis Sm und wegen der Primitivität, die wir uns oben überlegt haben, folgt jetzt, dass n gleich m ist und so weiter, das ist die Eindeutigkeit der Zerlegung in FR2. Das ganze Zeug lebt in Rx. Und da, ja, das lebt alles in Rx, diese ganze Zerlegung. Und das heißt, dass C eine Einheit sein muss in R. Denn das ist primitiv und das ist ein Ringelement. Dieses Produkt ist assoziiert. ist R ja faktoriell, das heißt, Zerlegungen von Elementen in R sind eindeutig bis auf Reihenfolgen assoziiert, das heißt, wenn das assoziiert ist dazu, dann müssen K und L übereinstimmen und die müssen irgendwie zueinander assoziiert sein. Das schreibe ich auch noch hin. Kapitel 2 machen. Sagen Sie jetzt was oder sprechen Sie mich an, ich bleibe hier noch kurz stehen. Ansonsten danke für die Geduld, fürs Durchhalten. Kapitel 2 ist zu Ende und nächste Woche machen wir Zahlentheorie. Yes.